Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, oder anders ausgedrückt, herzlich willkommen zurück nach einer längeren Fasnachtspause, die wir uns gegönnt haben. Vor 3 Wochen sind wir wieder on air. Mein Name ist Christian Keller und wie immer mein Gast, Sandro Marino, der Anlagechef von der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen. Sie sehen erholt aus. Haben Sie eine gute Zeit gehabt?
Ja doch, vielen Dank. Der Frühlingsanfang hat da bei mir Spuren in der Farbtönung hinterlassen. Ein bisschen in der Sonne, ja. Danke.
Wunderbar, und wahrscheinlich haben Sie es auch entspannt können angehen, weil, wenn man sich zurückerinnert, was Sie in der letzten Sendung gesagt haben, dann ist es ja darum gegangen, dass Sie davon ausgegangen sind, dass die Kurse eher runterkommen. Die BKB ist auf neutral zurück bei der Aktienquote, ja. Und prompt, Sie sind ein Hellseher, es ist wirklich zurückgegangen.
Ja, es ist in dem Sinn alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Also die Trump-Euphorie mit dem Trump-Trade, gute Aktien, tiefere Zinsen und so weiter, das ist alles, oder höhere Zinsen besser gesagt, und gute Aktienmärkte. Also die Anfangseuphorie ist dann doch ein bisschen verflogen, oder? Also wer jetzt auf ein goldiges Zeitalter gesetzt hat mit dem Antritt von Donald Trump, hat jetzt an der US-Börse wenig Glück gehabt. Und darum haben wir vorsichtigerweise ein bisschen Gewinn mitgenommen. Hat jetzt nicht einen riesen Unterschied gemacht, aber tendenziell ist es kein schlechter Schritt gewesen im Februar.
Gut, in dieser Sendung werden wir natürlich jetzt in Zukunft schauen und den Anlegerinnen und Anlegern Inputs geben, wie es weitergehen könnte. Schwerpunkt von dieser Sendung ist Deutschland. Deutschland, hochinteressant, da ist sehr viel gegangen. Neue Regierung, die wird kommen. Man hat ja noch Verhandlungen, aber erstens Schuldenbremse gelockert. Eigentlich das Gegenteil von dem, was der Wahlsieger der Herr Merz angekündigt hat. Das ist interessant. Und ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen, das beschlossen worden ist. Herr Marino, jetzt in ganz wenigen Worten für alle die das verpasst haben. Was ist da in Deutschland beschlossen worden?
Also wir haben in Deutschland einen Gesetzesentwurf zur Änderung des deutschen Grundgesetzes. Das ist keine kleine Sache. Das ist eine Verfassungsänderung und die braucht ja die 2/3 Mehrheit. Sowohl im Parlament als im Deutschen Bundestag als auch im Bundesrat. Das wäre unser Ständerat, also sozusagen das mehr im Nationalrat und das mehr im Ständerat. Das ist übersetzt eben der Bundestag und der Bundesrat. Und die 2/3 Mehrheit sind zustande gekommen. Einerseits, weil die Grünen ihren Abdruck in dieser Verfassungsänderung hinterlassen haben können, in der Form von diesen Mitteln für Klimaschutz. Und im Bundesrat, also bei den deutschen Bundesländern, sind eben die Neuerungen zur Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten der Bundesländer, oder? Die haben auch mehr finanziellen Spielraum. Also Kommunen und Bundesländer können ihre zum Teil angespannte finanzielle Situation durch die Veränderungen jetzt verbessern. Und beschlossen worden sind 3 Sachen im Wesentlichen. Zum einen die Lockerung von der Schuldenbremse, was Verteidigungsausgaben betrifft. Da muss man alles über 1% von der Wirtschaftsleistung, also 1% vom BIP, das sind etwa 43 Milliarden, ist 1% vom BIP. Also alle Rüstungsausgaben über 1% sind quasi für die weiterhin existierende Schuldenbremse bedeutungslos. Also man kann im Prinzip mit dem Grundgesetz theoretisch unbegrenzt Rüstungsausgaben im Haushalt verabschieden. Das ist die eine Massnahme. Man schätzt, dass da über die Jahre, also über bis 2030 mehrere 100 Milliarden, also mehrere Prozentpunkte vom BIP über 5 Jahre, mehr als 2% pro Jahr, also 3 oder sogar 4 oder 5% pro Jahr vom BIP in die Rüstung werden gehen. Und das ist jetzt durch die Grundgesetzänderung möglich. Die zweite Massnahme ist ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur. Da können auf 12 Jahre begrenzt 500 Milliarden in das Sondervermögen eingezahlt werden. Und damit können nationale, aber auch auf kommunaler und Bundeslandebene Infrastrukturprojekte finanziert werden. Und dort sind eben 100 Milliarden für Klimaschutz reserviert. Das ist sozusagen die politische Konzession, damit die Grünen die Mehrheit von 2/3 ermöglicht haben im Bundestag. Das ist die andere Massnahme. Und die dritte Massnahme ist eben, dass Kommunen und also Bundesländer, besser gesagt, Bundesländer haben ja jetzt keine Verschuldungsmöglichkeit, also die müssen einen ausgeglichenen Haushalt haben, die können sich nicht verschulden. Die dürfen sich jetzt verschulden mit 0,35% vom deutschen BIP pro Jahr. Das sind dann grössenordnung 15 Milliarden pro Jahr, wo die Bundesländer gemeinsam, also alle zusammen 15 Milliarden Neuverschuldung, das ist quasi ein strukturelles Defizit. Das gibt es jedes Jahr, haben sie halt einfach einen Ausgabenüberschuss, wo sie jetzt im Grundgesetz eben erlaubt überkommen, wo sie bisher nicht hatten. Also drei Elemente. Und wenn man das zusammen addiert, dann gibt es auf einen Zeitraum von rund 10 Jahren ein Ausgabenplus in Deutschland von 1000 Milliarden. Das ist dann die Billion, die zusammenkommt aus Infrastruktur, 500 Milliarden. Rüstung, der Betrag, oder Verteidigung, sagen wir mal, der Betrag ist unbestimmt. Und dann eben ein strukturelles Defizit von rund 30, 35 Milliarden pro Jahr von Bund und Länder. Das ist das substanzielle Paket. Und das ist jetzt mit 2/3 Mehrheit im alten Bundestag beschlossen worden. Der neue Bundestag, der 21. Der, hat die konstituierende Sitzung morgen, am Dienstag, beginnt die Arbeit vom neu gewählten Parlament.
Genau, also eigentlich heute, wenn die Leute werden es heute hören, wir tun am Montag immer aufzeichnen und heute heisst Dienstag. Genau. Jetzt, das ist fundamental, was Sie jetzt so zusammengefasst haben, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, aus der Sicht vom Anlagechef von einer Basler Kantonalbank. Was ändert das in Ihrer Investmentstrategie mit Blick auf Europa, mit Blick auf Deutschland? Was sind vielleicht Entscheide, die Sie jetzt treffen, wie Sie investieren?
Ja, zum einen hat der deutsche DAX, wenn man so will, die Entwicklung seit der Wahl von Donald Trump eigentlich schön vorweggenommen, oder? Also offenbar. Wenn man das im Nachhinein anschaut, ist doch immer schön, wenn man das im Nachhinein anschauen kann, sieht man, wie der DAX die Notwendigkeit oder die Absicht, der Wille von der neuen Regierung, die Investitionen zu machen, hat sich im DAX sozusagen Woche für Woche seit November immer mehr materialisiert und der DAX hat das Jahr rund 16% zugelegt, aber letztes Jahr auch schon nochmal 10% entspurt. Also wir haben weit über 20% Kursgewinn. Und da sieht man halt, dass der Aktienmarkt die staatlichen Absichten zur Finanzierung von Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur vor allem begrüßt. Und es ist klar, man sieht auch an den deutschen Industrieunternehmen, die in der Verteidigung tätig sind, also in der Rüstungsindustrie, wenn man so will, dort dramatische Kursgewinne. Also Rheinmetall ist das Paradebeispiel, das sich fast verdreifacht hat in den letzten 6 Monaten. Da hat man eigentlich gesehen, dass der Markt die Entwicklungen Monate vor der eigentlichen Abstimmung im Parlament und im Bundesrat vorweggenommen hat. Und die Ökonomen sehen meistens durchaus die Chance, dass die Programme wachstumsfördernd werden sie. Man schätzt einen Wachstumsimpuls über die nächsten 5 bis 10 Jahre von bis zu 1% pro Jahr. Vielleicht eher ein bisschen wenig. Und die Mittel sind zweckgebunden. Also die können nicht für Wahlgeschenke an verschiedene Anspruchsgruppen missbraucht werden, ohne weiteres. Also das ist auch wichtig gewesen. Das ist zum Beispiel den Grünen in den Verhandlungen um die Mehrheitsbeschaffung wichtig gewesen, dass eben wirklich Investitionen und wertschöpfende Verwendung von dieser Finanzierung stattfindet.
Empfehlen Sie eine Umschichtung jetzt in deutsche Markt, in DAX, wo jetzt schon stark gestiegen ist? Gibt es in Ihrer Strategie wegen dem jetzt eine Anpassung? Weil offenbar reagieren ja die Märkte positiv.
Ja, wissen Sie, letztes Jahr ist man dann im Nachhinein der amerikanischen Aktien noch gerannt, mit enttäuschendem Ergebnis, wenn man zu spät war. Jetzt rennt man plötzlich der deutschen Aktien noch. Wir finden halt, es ist sehr schwierig zu antizipieren, dass solche starke Kursbewegungen passieren, ist halt wichtig, eine internationale Diversifikation zu haben bei Aktien. Also wenn man Schweizer Anleger ist, dann hat man in der Regel viel Schweizer Aktien, vielleicht zu viel. Und wenn man 50% vom Vermögen in Aktien hat, dann sollte man vielleicht nicht 50% in Schweizer Aktien haben, sondern vielleicht 35% und die anderen 15% hälftig in USA und Europa. Oder? Und man sollte nicht zu sehr auf das Image von diesen Regionen achten.
Aber das heisst, Sie lassen den Wert eigentlich immer gleich, egal was gerade weltweit läuft?
Ja, manchmal sehen wir Opportunitäten. Wir haben sage immer wieder, ist auch eine von den wenigen wirklich sehr guten Ideen gewesen, wo wir gesagt haben, IT-Technologie ist in den USA halt stark vertreten. Und dann haben wir die letzten 7-8 Jahre den Nasdaq leicht übergewichtet gehabt, also mit 2% Überschussanlage im Nasdaq. Das hat etwas gebracht, oder? Der Nasdaq hat sich ja verdoppelt und verdreifacht in den letzten 10 Jahren. Aber es ist sehr schwierig, solche nachhaltig anhaltende, sektorielle oder regionale Trends bei Aktien auszumachen. Und oft hört man einfach den Empfehlungen, wo das spiegelt, was schon passiert ist. Oder? Und ex ante hat jetzt kaum jemand im Oktober letztes Jahr europäische Aktien empfohlen, oder? Wo so zwei Klagen über den unausweichlichen, totalen Niedergang von Europa das Maximum erreicht hat. Und dann sieht man halt, sind aber die Bewertungen günstig in Europa. Und jetzt ist doch ein neuer politischer Wille zu einer gewissen Erneuerung sichtbar. Und dann muss sich jetzt natürlich über die nächsten fünf, das Geld wird ja erst ab übernächstes Jahr richtig ausgehen. Also bis das alles ins Rollen kommt, und vergehen locker nochmal ein, zwei Jahre.
Dann frage ich noch anders, wie sehen Sie denn die weitere Perspektive aus Sicht des Anlegers?
Also es sind jetzt verschiedene Herausforderungen, oder? Also zum einen sind jetzt das ja strategisch umfangreiche neue Absichten und Initiativen, die müssen jetzt auch realisiert werden. Dann ist auch die Frage, oder, dass die deutsche Wirtschaft die Vorhaben von den Ressourcen, also Arbeitskräfte und Kapazitäten, das alles zu machen, was man will, oder? Das ist eine Herausforderung, oder? Dass man die Wachstumsimpulse überhaupt von der Angebotsseite mit den Fachkräften und allem kann stemmen. Also da gibt es sicher eine Übergangsphase, wo das zuerst mal ein bisschen ins Rollen muss kommen. Dann der Bürokratieabbau, wo immer versprochen wird, oder? Wird man sehen, wie viel das da gelingt. Und dann müssen natürlich die Investitionen fruchten. Das heisst, die Staatsverschuldung investiert in Projekte und Vorhaben, die wertschöpfend sein sollten, also investive Verwendung von diesen durch Schulden aufgenommenen Mittel, und dann kann das durchaus Wirtschaftswachstum generieren. Aber wir reden über Tauben auf dem Dach. Wir hoffen, dass wir in 3 Jahren oder in 4 Jahren zurückschauen können und sagen können, ja, Deutschland hat jetzt nachweislich deutlich mehr Wachstum gehabt als in der Periode vor dem. Aber das ist der Wunsch im Moment, und das gilt es natürlich jetzt auch zu erreichen.
Reden wir noch über die deutsche Staatsverschuldung. Die wird steigen, das können Sie noch ausführen. Was heisst es für Staatsanleihen?
Man hat gesehen, nachdem der Gesetzesentwurf zur Veränderung von der Schuldenbremse oder zur teilweisen Aufhebung von der Schuldenbremse, muss man sagen, auf dem Tapet war, sind die Zinsen für deutsche Staatsanleihen doch um etwas gestiegen. Nicht dramatisch, die sind jetzt irgendwo 2,8% pro Jahr für 10-jährige deutsche Staatsanleihen. Aber das Signal war schon, dass natürlich Finanzierungskosten durch die höhere Verschuldung, durch die erwartete höhere Verschuldung tendenziell steigen. Das hat sich aber beruhigt. Also es ist jetzt nicht zu einem eigentlichen Vertrauensverlust gekommen für deutsche Staatsanleihen überhaupt nicht. Es war einfach eine kurzfristige Marktreaktion, die recht heftig war. In einzelnen Tagen hat man schon rechte Bewegungen gesehen. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen beruhigt. Und wenn man das ein bisschen fundamental anschaut, so hat Deutschland eine moderate Staatsverschuldung von 60% ungefähr. Und die dürfte um 10-15% zunehmen. Also dann ist die Staatsverschuldung relativ zum deutschen BIP, wird dann so richtig 70-75% gehen. Das sind 3/4 von 4.500 Milliarden. Ja, das sind dann schon 3.500 Milliarden Euro an Staatsverschuldung. Aber das ist im Vergleich jetzt zur Staatsverschuldung von Frankreich oder Italien, die bei 100-140% liegt, noch bescheiden. Und die Staatsverschuldung ist wegen der Pandemie auch schon bei 80% in Deutschland. Also wir sind nicht in unbekanntem Territorium auf der Verschuldungslandkarte. Aber dennoch, es ist eine signifikante Ausweitung. Und dann muss der Plan ja noch aufgehen, dass man auch mehr Wachstum hat, weil wenn man dann sogar noch in eine Rezession kommt, die durch äußere Faktoren, und die Staatsverschuldung gleichzeitig aufbaut, dann kann das schon für Zinsniveaus und für den Euro potenziell Stressfaktoren produzieren. Allerdings sind die eigentlichen Problematiken in der Eurozone eigentlich bei grossen, aber wenigen Volkswirtschaften konzentriert. Das betrifft vor allem Frankreich und Italien, Frankreich, vielleicht noch Spanien. Die haben einfach eine zu hohe Staatsverschuldung. Und Frankreich, Italien können sich so ein Ausgabenprogramm wie Deutschland im Moment gar nicht wirklich leisten, oder wird das nicht können stemmen. Und Frankreich nur sehr bedingt. Und Spanien ist jetzt nicht strategisch der wichtigste Partner. Die Briten haben auch relativ hohe Staatsverschuldung. Also die zweite Frage ist halt einfach, wie zieht der Rest von Europa mit? Ja? Und sind sie auch in der Lage, mit substanziellen finanziellen Anstrengungen das Ganze mitzutragen? Also das kann schon nicht nur Deutschland allein überzeugend stemmen. Und das wird noch spannend sein, wie die Kooperation und die Einigkeit und die gemeinsame Bestrebung nach einer glaubwürdigeren Verteidigungspolitik, wie das funktioniert. Aber dann sehe ich durchaus Chancen. Also wenn das ins Rolle kommt und Europa in dem Sinn die Nachfrage oder, kann ankurbeln. Man darf nicht vergessen, der europäische Kontinent, also die EU27, hat einen Leistungsbilanzüberschuss. Also das heisst, Europa ist ein Nettogläubiger im internationalen Geschehen. Also Europa baut jedes Jahr Forderungen im Ausland auf. Netto-Schuldenmacher von der gesamten Wirtschaftsleistung her, nicht nur der Staat, sondern die ganze Wirtschaft. Oder? Die Schuldenmacher sind die Amerikaner, die haben ein Leistungsbilanzdefizit und auch Chinesen inzwischen. Also Europa steht eigentlich so von der Leistungsfähigkeit und von der finanziellen Stabilität her und auch was die Währung betrifft, eigentlich vergleichsweise recht gut da, wenn man das über die letzten 25 Jahre anschaut.
Ich würde gerne zum Schluss der Sendung, wir müssen noch aufhören, dass wir zu lang sonst noch über den grossen Teich schauen, zum Zustand von den USA. Da geht es ja hin und her und her und hin und her. Ja. Darum macht jetzt die dreiwöchige Pause nicht aus, weil es hat sich eh alles wieder geändert. Aber jetzt, wo stehen wir? Und einfach wieder aus Sicht zum Anlegen, wo stehen wir in den USA? Haben sich die Tech-Werte, ich meine, Tesla ist ja brutal, das ist ja einfach runter. Hat es das irgendwo stabilisiert oder ist das wirklich jetzt eine anhaltende Negativtendenz? Wie sehen Sie es?
Also aus heutiger Sicht ist der Tiefpunkt ein bisschen durch überschritten. Es hat sich eher ein bisschen erholt, aber wir sind immer noch mit dem Nasdaq rund 10% im Minus oder, seit Anfang Jahr. Und wenn man es seit dem Maximum anschaut, wo in diesem Jahr war, ist es sogar noch mehr. Also mit der Korrektur in den USA. Und das hat sicher mit erratischen Handelspolitik und den anderen Entscheidungen, die die Trump-Administration gemacht hat, es schafft einfach sehr viel Unsicherheit. Oder wenn der ganze öffentliche Sektor, der auch einen wichtigen Teil vom privaten Konsum darstellt, derart verunsichert ist, dass die Leute massiv anfangen zu sparen und Angst haben um ihren Job, dann hat das natürlich Folgen für die Konsumentenstimmung und den privaten Konsum. Das hat man gesehen auch in den harten Zahlen. Und auch die amerikanischen Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind, mit Kanada, Mexiko, teilweise mit Europa, die müssen auch schwierige Planungsentscheide fällen mit täglich wechselnden Perspektiven. Das hilft auch nicht. Und deswegen sind die Prognosen für das Wachstum der US-Wirtschaft tendenziell zurückgekommen. Und auch das Wort Trump-Session, also Rezession vom Trump verursacht, macht ein bisschen die Runde. Die Wirtschaft ist immer noch in sehr guter Verfassung, aber man muss sagen, der Biden hat die Wirtschaft in Top-Verfassung übergeben und bis jetzt hat der Trump das eigentlich nur verschlimmbessert, oder?
Aber wenn es sich stabilisiert hat, dann wäre es vielleicht wieder eine Möglichkeit, zu wieder einsteigen. Das ist ja genau das, was Sie gesagt haben, vor 3 Wochen mal warten und schauen, wie sich das entwickelt. Und jetzt gibt es vielleicht wieder eine Kaufchance. Also
im Moment finde ich halt, dass doch Europa eher die bessere Karte hat, oder? Weil die 1000 Milliarden, die Deutschland in den nächsten 10 Jahren soll investieren soll, die sind im Grundgesetz festgeschrieben. Die Pläne von Trump sind nie festgeschrieben, die können sich täglich ändern. Das ist auch eine Schwäche, die auch in der ersten Trump-Administration von Kritikern moniert wird, oder? Dass die Trump-Administration mit Dekret und allem sehr viel Lärm macht, aber dass sie eigentlich in der Legislative im wirklich Verankern von nachhaltig wirksamen Gesetzesänderungen wenig geleistet haben. Oder? Sie sind nicht so gut im parlamentarischen Prozess. Der Trump ist ein bisschen autistisch unterwegs und macht seine Sachen halt kurzfristig und schnell, aber die Sachen haben dann eigentlich auch nicht eine nachhaltige Persistenz und Wirkung. Oder? Es fehlt ein bisschen die Fähigkeit, Mehrheiten zu finden, die für grundlegende Reformen, die auch durchdacht sind und dann eben auch über 10 Jahre können wirken können, weil Regierungen funktionieren so nachhaltiger als so in der Tagesform mal links und mal rechts irgendwie Extremmassnahmen beschließen. Und auch die Zölle jetzt mit der EU, die sind im April angekündigt. Jetzt ist schon wieder Relativierung im Raum, dass die punktueller werden und so weiter und so fort. Also die Unsicherheitsquellen helfen der US-Wirtschaft offenbar nicht wirklich.
Herr Merino, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Keller.
Das war es gesehen vom Prime Invest, aufgezeichnet mit dem Sandro Merino, dem Anlagechef der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller, ich habe mich gefreut. Dankeschön, haben wir auch wieder hier sein können. Ist immer toll mit Ihnen, immer spannend. Die Sendung die kommt einmal in der Woche. Wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, dann macht das. Das ist kostenlos. Ihr könnt abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Und natürlich gibt es die Sendung auch auf der Webseite von Prime News, wo ihr es im Browser hören könnt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.
Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.